Referentin recht herzlich begrüßen. Sie kennen ihn schon. Es war immer wieder auch der Wunsch, dass wir ihn einladen. Danke, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Er ist Universitätsprofessor und war Mitglied der westlichen Bibelkommission. Dadurch sehr fundiert in seinem Wissen. Sie werden uns kennenlernen jetzt und wir freuen uns auf Ihren Vortrag für das herausfordernde Thema. Vielen Dank.
Danke. Meine lieben Damen und Herren, die Seelen aller verstorbenen Christgläubigen mögen ruhen in Frieden. Fidelium anime requiescant in pace. Die Seelen der Verstorbenen ruhen in Frieden. Könnte man nicht auch sagen, unsere lieben Verstorbenen haben das ewige Leben erreicht? Wir feiern Seelenmessen, könnte man nicht auch sagen, es ist eine Auferstehungsmesse. Wir beten ein Gesetz Rosenkranz, erbarme dich der armen Seelen und Fegefeuer. Wäre es nicht schön, wenn wir für alle unsere Lieben, für Jesus, der für alle unsere Lieben gestorben und auferstanden ist, beten? Wenn wir die armen Seelen im Fegefeuer nennen, dann müssen wir uns klar werden, was das Ganze wirklich bedeutet. Und deshalb bitte ich Sie heute, dem zu folgen, dass ich Sie am Ende doch überzeugen könnte, dass das mit der Reise der Seelen nicht allzu vernünftig ist. Sie haben ja einen Vortrag bereits gehabt über die Seele. Und ja, Frau Gerl-Falkowitz wird sich sicher mit der Philosophie beschäftigt haben. Und ganz ehrlich gesagt, die Philosophie ist ein buntes, ungeheuer vielfältiges Netz von Aussagen, wo man zunächst einmal nicht durchblickt. Ich habe Ihnen ganz bewusst zwei Bilder an die Spitze dieses Merkblattes gegeben. Das linke, der Blick hinein in die himmlische Herrlichkeit, wie wir es als Österreicher so gern sehen, in allen unseren Kuppelfresken als Bayern, das Herrliche im Rokoko und Barock. Einfach, dass man den Himmel darstellt und in der Mitte oben, ja, die Dreifaltigkeit, der Heilige Geist, rundherum die gesamten Heiligen, alle miteinander. Sind das nun Seelen oder sind das die Heiligen in ihrer verklärten Gestalt? Wenn Sie am Friedhof gehen mit dem kleinen Neffen Robert und Sie besuchen das Grab des Onkels und der Robert sagt, ja, wo ist denn der Onkel? Dann werden Sie sagen, ja, hier liegt er, aber er guckt uns jetzt vom Himmel aus zu. Er ist da drüben. Also wir hängen zunächst einmal an dem Bild, die Trennung von dem Leib, der hier begraben wurde, und der Seele, die einfach zum Himmel gefahren ist. Das ist ein schönes Bild, aber es ist biblisch so nicht richtig. Und nun ist die große Frage, wie komme ich zu dem, dass mir das klar wird, dass meine Angehörigen schon bei unserem Herrn und Gott sind. Dass sie bereits die Gegenwart Gottes so lebendig erfahren haben in der Todesstunde, dass sie selber auf einmal in diese Richtung des Lebens kamen, die ihnen geradezu zusteht. Denn Gott ist gerecht und ist unendlich barmherzig und dennoch sehr gerecht oder ganz gerecht. Ja, wie können wir denn das zusammenbringen? Das überlassen wir natürlich dem lieben Herrn. Aber dass das beides stimmt, steht fest. Wenn ich auf diesen kleinen Jungen hinweisen darf, dann erzähle ich Ihnen jetzt eine persönliche Geschichte, dass ich mit diesem Problem eigentlich nie ein Problem hatte. Es war der Juni 1945, der Hubert war klein, 3 Jahre alt. Mein Vater war als totaler Gegner des NS-Regimes, er war Brustenkommandant von Leoben, versetzt immer von den Nazis auf Strafposten, hatte Magenkrebs, war ohnehin ein leidender Mensch. Und im Juni des Jahres 1945 zogen russische Soldaten marodierend durch die Steiermark. Mein Vater war am Ende in Rundau und Rundau, in der allerletzten Gemeinde, die es gibt. Er war im Krankenstand, weil er Magenkrebsoperation hatte. Und die kamen zu uns herein in die Wohnung, glaubten, die Uniform, die sie dort sahen, sei eine Nazi-Uniform, höchstwahrscheinlich. Jedenfalls, sie haben uns die gesamte Wohnung zertroschen, total. Psoffen, so richtige russische Typen, die also die Siegesfeier halten wollten. Drei Mann hoch, einer legt das Gewehr an meine Schläfe, 3 Jahre. Der Hubert musste niederknien, brav, und bitten, dass die liebe Mama am Leben bleiben kann. Also habe ich gebeten, daneben lag mein Vater schwerst krank. Und er ist in dem Moment gestorben. Also wenn ich Ihnen das erzähle, so können Sie sich vorstellen, dass wir seit dem Krieg, dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wieder aller Grausen kommt. Auf einmal bildet sich wieder dieses Russenbild und ich hatte alles getan, damit ich es wegbringe. Ich bin sogar als 10-Jähriger dann zur österreichisch-sowjetischen Gesellschaft gegangen, weil ich spürte als kleiner Junge, das ist so furchtbar, dass Russen für mich nur Verbrecher sind. Da bin ich dann das ganze Gymnasium Mitglied gewesen und war der Spezialist geworden für den Ostblock am Gymnasium in Leoben, weil ich vieles Material von den Russen bekam, da ist Russisch, Englisch, Deutsch, also viel, und jedenfalls, es war wunderbar für mich, und in der 7. Klasse kam sogar der Kulturattaché und brachte mir ein großes Buch von Kiew, das ich heute in hohen Ehren halte, daheim. So habe ich mein Russenbild abgebaut, bis in letzterer Zeit, wo es doch wieder aufgekommen ist. Aber ich wollte Ihnen nicht das Russenbild zeigen, sondern nur eines, dass mein Vater lebt. Das war für mich überhaupt kein Problem. Wir mussten ihn begraben, natürlich, das wusste ich. Aber vom Anfang an war mir durch meine Mutter und durch meinen Kontakt mit Friedhof und Vater klar, mein Vater lebt. Der saust nicht irgendwie im Himmel herum, als ein Engel oder irgendeine Seele ohne Leib. Also er lebt. Und ich habe dieses Leben des Vaters bis heute bewahrt. Ich freue mich unendlich, dass ich ihm sicher wieder begegne, damals 3 Jahre und jetzt ja, im Moment über 80. Jedenfalls ist dieses Leben des Menschen, dass er da ist, dass es ihn gibt, für mich ganz wichtig gewesen. Und ich feiere natürlich auch eine heilige Messe immer wieder für ihn, am Geburtstag, am Todestag. Mein Vater lebt. Es war kein Problem, ihn irgendwie zu zerteilen. Daher ist unser Einstieg zunächst einmal der, wie kommt man denn überhaupt dazu, dass man von dieser Welt zunächst einmal, ja, der Engel der Seelen und so spricht. Das Engelproblem lassen wir bitte im Moment beiseite, aber die Engel, die Seele. Der Ausgangspunkt ist die Unsterblichkeitssehnsucht des Menschen. Er will irgendwie das ewige Leben erreichen. Die gesamte abendländische Tradition geht in diese Richtung. Ich habe Ihnen aufgeschrieben, Dante Alighieri, in seiner Divina Commedia, wenn Sie diese Reise durch zunächst die Hölle, das Purgatorio bis zum Paradies durchstehen, dann sind Sie immer unterwegs, aber letztlich nicht mit den Seelen, sondern Sie machen eine Reise durch die gesamte kosmische Welt. Es ist interessant, dass wir dieses Bild, und so merken wir auf einmal es, ohne es zu wissen, und das werden Sie das letzte Mal ja durchgearbeitet haben, von Platon herkommt. Diese Trennung, einfach in eine hiesige und in eine jenseitige Welt, die auseinandergeht. Hier der Mensch, der Leib, der das Grabhaus gewissermaßen der Seele ist, der Kerker der Seele. Wie eine Muschenschale beim Absterben stirbt, so stirbt der Körper, aber die Seele bleibt. Und eine Unzahl von Theorien hat man aufgestellt. Sie haben sicher von Pythagoras angefangen, über Parmenides, den Materialisten, Demokrit, Protagoras. Also ich habe ja mal die ganzen alten Philosophen des Griechentums mir angeschaut. Die Buntheit ist so groß und die Fantasie ist so reich, dass man tatsächlich zur Erkenntnis kommt, hier kann keine unmittelbar erlebbare Wirklichkeit dahinter stehen. Denn wenn keiner weiß, woraus die Seele besteht, die köstlichsten Rezepte können Sie dort finden. Die Seelen überhaupt aussehen, welche Begabungen sie haben oder gar keine. Ob sie unsterblich sind oder sterblich, das alles ist im bunten Ensemble der Philosophen nicht enthalten. Also muss ich schon einmal die Frage stellen, wenn das so ist, ja, wie wird denn das mit unseren Vorstellungen jetzt wirklich vom Leib und der Seele eines Menschen sein? Ich habe Ihnen aufgeschrieben, dass die Seelen allgemein in der Kulturgeschichte als etwas Positives betrachtet werden, die letztlich im Menschen eine Anlage haben. Ich habe Ihnen den Goethe aufgeschrieben, wer nicht das Auge sonnenhaft, die Seele könnte es nicht erblicken. Läg nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie könnt uns Göttliches entzücken. Es geht also auch dem religiösen, pantheistischen Goethe darum, dass es eine innere Kraft gibt und dass diese innere Kraft irgendwie ausgedrückt werden kann durch eben das, was wir Anima, was wir Seele, was wir Psyche bezeichnen. Und da fängt man natürlich an zu denken, ja, besteht sie ewig, ist sie präexistent oder postexistent, das heißt quasi in, wandert sie, die berühmte Seelenwanderung, die wir heute noch von vielen Leuten hören, angefangen von Pythagoras, auch mit dem Platon, der Plotin hat solche Dinge auch dann aufgenommen, wie Sie wissen, einer der wichtigsten Lehrmeister, also philosophisch gesehen von Augustinus. Jedenfalls die Vielzahl war unglaublich groß von solchen Entwürfen. Nun, wichtig ist dabei aber auch, dass man zur selben Zeit die Seele als jene Institution anschaut, die ja ethische Aufträge hat und man natürlich das Jenseits als jenen Ort sieht, wo der Mensch endlich einmal Gerechtigkeit erleben wird. Also ist verbunden mit dem jenseitigen Leben und mit einer natürlich gegenwärtigen Seele dort, eine Rechenschaft vor Gott, wie schaut es mit meinem Leben aus. Also diese Sache, dass die moralische Instanz Gott ist und dass dies über die Seele verbunden in Wirklichkeit eintritt, das war für viele Menschen von hoher Bedeutung. Ich habe Ihnen hier aufgeschrieben, Credo in unum Deum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Ich glaube an Gott und ich erwarte die Auferstehung der Toten und ich glaube an das ewige Leben. Es steht Credo und am Schluss steht dann Amen. Wir haben also zunächst schon einmal eine Aussage des Glaubens. Es geht um den Glauben. So wie ich vom Anfang des Credos, wenn ich von der Schöpfung anfange, an Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde, nicht eine naturwissenschaftliche Präsentation dieses Konzeptes sehen will, sondern ein Credo. Ich glaube daran, dass diese Schöpfung, die immer weiter existiert, unendlich groß, und da kann ich nun reden, so viel ich will, im Grunde genommen bleibt es immer wieder für den gläubigen Menschen ein riesiger, bewundernswerter Inhalt des Glaubens. Wobei Glaube nicht nur Inhalte hat, sondern auch ein Akt ist des Menschen. Nicht? Die Theologie unterscheidet zwischen Fides quae creditur und qua creditur, also wodurch, das heißt, mein Glaubensakt wird getragen. Und der ist natürlich nicht nur für den Schöpfergott, sondern auch für die Erwartung der Auferstehung der Toten und das ewige Leben, die vita aeterna. Ich habe Ihnen das berühmte Pauluswort dazu geschrieben, es ist der Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Römer 4,17. Wir brauchen am Ende unseres Vortrags diesen Satz wieder sehr wichtig. Erste Überlegung kurz, was ist der Begriff überhaupt Seele? Seele, biblisch gesehen, als Lebenskraft des Menschen, des Tieres, in seiner psychosomatischen Ganzheit, als Individuum in seiner wesenhaften Offenheit für Gott. Eine Lebenskraft, die offen ist für Gott. Das könnte man zunächst einmal mit dem Seelebegriff verbinden. Dennoch ist dieses Einhauchen des Lebensgeistes, wie es in der Genesis ist, Nefesh, nicht das, was wir als Seele bezeichnen. Sondern das ist der Lebensgeist, der einem toten Erdling, Adam, eingehaucht wird, Nefesh, Ruach, und dann lebt er. Dann ist er der Mensch. Und als solche bleibt er Mensch. Mensch, der einen Leib hat, Mensch, der eine Seele hat. Und der sie sogar ist. Ich bin Leib, ich bin Seele. Ich kann die beiden nicht trennen. Gott kann die Seele, also die Lebenskraft, zurückrufen. Ja, das ist die Todesstunde. Aber prinzipiell bin ich ein Mensch. Und in der Todesstunde, wie wir sehen werden, erfolgt hundertprozentig das, was wir als Auferstehung von den Toten für den Einzelnen sehen, in der individuellen Eschatologie, also in der, nicht im Allgemeinen, sondern in der individuellen, was den Menschen anlangt, geht aber das noch später. Diese Lebenskraft allein ist ja der atmende Mensch, das Leben in Bezug zu Gott, die Seele der Gerechten, lebt in Gottes Macht, in Gottes Hand. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren, wer aber sein Leben, Sie sehen, Seele als Leben übersetzt. Um meinetwillen wird es verlieren. Du gibst nicht mein Leben, nicht der Unterwelt preis. Sein Leben hinzugeben als Lösegeld für die Liebe, steht immer der Wort Psyche, also man könnte es mit Seele übersetzen. Sein Leben achten die Seelen. Immer ist der Gottesbezug verbunden. Gott liebt mit ganzem Herzen den ganzen Menschen. Denn die Seele ist auch der Sitz und die Trägerin des Lebens. Also was Seele ist, ist unausweichlich verbunden mit dem, dass ich überhaupt als Mensch, Mensch bin. Und zwar, ich bin Leib und Seele. Ich betone das noch einmal. In den vielen Bezugsfeldern von Psyche im Neuen Testament, das 103 Mal vorkommt, geht es um das Leben des Menschen, das sein Ende nicht im Tod findet. Die Anima findet nicht im Tod das Ende. Die Anima ist mit dem Leib, mit Soma so verbunden, dass auch der Leib in dieses Geschehen einbezogen ist. Das werden wir dann sehen. Alle Aussagen, zum Beispiel, ich habe Ihnen geschrieben, das sind nur Beispiele, so ein bisschen zum Nachlesen, über das Leben, den Tod hinaus, was Lukas schreibt, setzen die Überzeugung voraus, dass es zu einem ganz neuen Leben berufen ist. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. Seele ist immer gleich Leben. Der Lukas ist nicht an der Unsterblichkeit der Seele interessiert, sondern an der Auferstehung des ganzen Menschen. Gott kann das Leben fordern, aber letztendlich ist dieses Leben als konstitutiver Bestandteil des Menschen anzunehmen. So schaut die biblische Situation aus. Der Begriff Leib hat im Alten Testament eigentlich keinen Begriff zunächst als Begriff Leib für uns. Der Mensch hat nicht, Alte Testament sagt immer Fleisch und Blut, oder denken Sie an die Petrus-Übergabe der Kirche. Nicht Fleisch und Blut haben wir das geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel, nicht Fleisch und Blut der Mensch. Aber für Leib an sich gibt es kein Vokabel. Nur in dieser Einheit existiert ja der Mensch. Mag mein Fleisch und mein Herz schwinden, Gott ist ewig mein Fels. Der Leib, meine lieben Damen und Herren, ist, wie man immer mehr sieht in den biblischen Aussagen, das Bezugsfeld mit der Welt. Leib ist das, was notwendig ist, um in Kommunikation zu treten. Ich könnte nicht leiblos jetzt eine Kommunikation aufnehmen. Der Leib gehört dazu. Zu meiner Überlegung über den Vater, der im Grab ist. Den muss ich begraben. Es ist der irdische Leib, der dieser Welt anhaftet. Aber der Mensch ist mehr. Wir haben das Paulus-Zitat gehört. Jesus kann von den Toten auferwecken. Und das, was nicht ist, ins Dasein rufen. Er ruft gewissermaßen im Tod den Menschen in dieses Leben hinüber, das ewiges Leben bedeutet. Und in diesem Sinn ist nun also der Leib absolut so, wie auch die Seele für den Menschen charakteristisch. Und ich kann eine Trennung prinzipiell nirgendwo sehen. Es ist wichtig, dass wir auch in der Liturgie zum Beispiel, ja, ich habe Ihnen bewusst aufgeschrieben, geht es um den ganzen Menschen. Stellen Sie sich einmal vor, wenn jetzt der Leib im eucharistischen Zentrum, also ich die gegenwärtige Setzung des Todes und der Auferstehung unseres Herrn Jesus in der Eucharistie, wird das ist mein Leib bezeichnet. Mit Leib ist nicht der irdische allein gemeint, sondern die Seele, der Gesamtmensch. Es wäre traurig, an diesem Satz würde man schon allein merken, wenn Sie das trennen, Leib und Seele, dann würden Sie sagen, ach, jetzt ist hier der Leib von dem Leib. Der Leib ist das irdische Bild des ganzen Menschen und der ganze Mensch ist und bleibt Seele, der auch Leib hat und Leib ist. Also ich habe meinen Herrn Jesus Christus gegenwärtig in der Eucharistie, ich darf ihn gegenwärtig setzen in diesem Geschehen als Ganzen. Und trotzdem heißt es nur dort, das ist mein Leib. Sie können es übersetzen, das bin ich, sagt Jesus. Und das heißt, er ist als Ganzer da. Präsenz unseres Herrn Jesus als Ganzen. Wenn auch der Leib das Kommunikationsfeld ist für diese Welt. Wenn wir so viel im Leben abbringen müssen, diesem Leib. Das ist für mich schon immer ein Problem, gerade wenn du so krank bist, wie es mir auf Dauer geht, mit den Schmerzen, mit meiner Nervengeschichte, dass ich natürlich sage, der Leib ist manchmal schon ein großes Kreuz. Nicht? Aber auf der anderen Seite gehört das so zusammen, dass dich eigentlich alles prägt. Wenn du meiner Meinung nach nicht selber Leid erfährst, kannst du ganz wenig Menschen im Leid trösten. Du bringst es nicht hinüber. Also wir haben jetzt die bitterste Situation, die Sie ja wirklich sehen. So viele Katastrophen, Naturkatastrophen und die Kriegssituation, die schreckliche noch dazu im Heiligen Land. Da kommt man schon zur Erkenntnis, dass diese Probleme von Trennungen von Leib und Seele und so, das sind philosophische Spekulationen, die sehr schön sind. Also die auch kein Problem sind. Da sind wir gleich jetzt wieder noch einmal bei unserem Bild. Da ist doch herrlich, in eine solche Kuppel hineinzuschauen. Und das andere Bild, das ich Ihnen vorher, wenn Sie sagen, diese Nüchternheit von diesem Keller heraus in das Licht, das ist eigentlich das Leben aus dem Keller heraus, aus dem Tiefen, in das unendliche Licht Gottes. Da brauche ich doch eine Vorstellung dazu. Da brauche ich doch Bilder. Und das ist ja die Gemeinschaft der Heiligen. In der Mitte der dreifaltige Gott. Noch dazu die Gottesmutter Maria. Ja, jetzt werden Sie sagen, ist es überhaupt notwendig, dass man eine leibliche Aufnahme Mariens gewissermaßen kirchlich dogmatisiert hat? Hier sehen Sie genau, dass meine Theorie hier stimmt. Natürlich die leibliche Aufnahme. Maria kann gar nicht anders als Mensch. Aber eben als Verklärter, wir reden ja dann davon, Mensch im Himmel sein, als Verklärter, aber nicht irgendwo geteilt. Nein. Es wäre also eigentlich nicht notwendig gewesen, ganz wenn man Biblisches ansieht, ist auch so gewesen. Es war nicht notwendig, dieses Dogma 1950 zu promulgieren. Das hatte ein bisschen politische Gründe im Vatikan und so fort. Das sind also Dinge, aber wenn ich nachdenke darüber, gibt es hier eine Abstufung? Nein. Im Grunde natürlich wird es eine Abstufung geben müssen, wer ist Maria und wer bin ich. Aber trotz allem, jeder wird als Mensch verklärt bei Gott sein. Das ist unsere Endtheorie dann. Aber ich muss es schon langsam hinführen. Ihr seht das mit dem Leib, das würde jetzt nicht ganz hinhaben. Interessant ist auch, dass mit dem Leib verbunden ist, dass man vom Indikativ zum Imperativ kommt beim Paulus. Ich, zum Beispiel, weil Christus ihn erkauft hat, den Menschen indikativ, soll in diesem Leib der Christus verherrlicht werden. Nicht? Die Verherrlichung, also das, was geschehen soll, ist auf der Grundlage der Erlösungstat durch unseren Herrn Jesus Christus. Indikativ und imperativ, das sollte man nicht ganz vergessen. Die Gnade ist nun etwas noch einmal ganz anderes. Die Gnade ist das von Gott geschenkte, ungeschuldete Heil, so bei Paulus, in prophetischer Tradition, das freie, unerzwingbare und glückhaft geschenkte Offensein füreinander und im Verhältnis zu Gott. Das ist Gnade. Die Gnade gehört also jetzt als das, und ich habe in Thomas von Aquin aufgeschrieben, das ist sehr interessant, was er sagt. Die Gnade hat ihren Sitz in der Wesenheit der Seele, des ganzen Menschen, und zwar als akzidentelle Form der Seele ist letztlich die Gnade. Nicht? Also nach außen hin ist der Gnade der Mensch erkennbar, bewirkt die Heilung der Seele, rechtfertigt den Menschen, sola fide, sie bewegt ihn zum Guten, stärkt ihn und erhebt ihn zur himmlischen Herrlichkeit. Nun gut. Also Gnade. Wir haben jetzt Seele, Leib als Einheit zu sehen. Das ist der Mensch. Der begnadete Mensch ist nun genau der, dessen Leib und Seele als Entität, als Seinsweise begnadet ist. Ganz einfach gesagt, Eltern bringen ihr Kindlein, wie oft bei uns im Prinzen, jedes Wochenende mindestens einmal, wenn nicht zwei, dreimal. Bringen ihr Kind, ich sage immer, du bringst ein Geschenk Gottes. Und dann, wenn du die Kirche verlässt, hast du ein Kind Gottes. Das ist jetzt die einfache Erklärung von dem, was da kompliziert steht. Du bringst ein Geschenk Gottes, einen ganzen Menschen mit seiner ungeheuren Anlage. Wenn man sich nur immer freut, wenn man vorausdenkt auf das nächste Jahr, also dieses erste, zweite Jahr eines solchen Täuflings, als Geschenk Gottes kommt er, als Kind Gottes geht. Er bleibt weiterhin ein Geschenk Gottes. Aber jetzt ist das eingetreten, was der Thomas von Aquin hier sagt. Ein geheiligter Mensch ist jetzt als Kind Gottes unterwegs. Das hat also, Gnade hat schon zu tun mit Leib und Seele, aber nicht in irgendeinem Sinn, dass man das ausspielen kann. Die Gnade ist diese Überfülle der Gabe Gottes, ungeschuldete Menschen, dass du letztlich in diese Gottesverbindung hineingerätst. Was über die Auferstehung und die Verwandlung des Menschen zu sagen ist, haben Sie zum Beispiel wunderbar im 1. Korinther 15. Den würde ich Ihnen raten, wir können ihn jetzt nicht lesen, als Ganzes dieses Kapitel. Ich habe die Gliederung nur dort aufgeschrieben. Der Paulus geht im 1. Korinther sehr sinnvoll von der Auferstehung Jesu aus. Tod und Auferstehung Jesu als Glaubensbekenntnis. Und er erklärt dann, wenn es keine Auferstehung gibt, wäre unsere Verkündigung sinnlos. Und Sie kennen das alles. Aber das Wichtigste möchte ich Ihnen doch vorlesen. Das ist am Ende. Und da schreibt er dann, ich will, Brüder und Schwestern, euch sagen, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Das Vergängliche erbt nicht das Unvergängliche. Fleisch und Blut, wieder der Mensch, kann das Ewige nicht erben. Also das ist schon etwas Wichtiges. Das Reich Gottes, das Ewige, das Vergängliche erbt nicht das Unvergängliche. Es ist etwas Neues notwendig. Und was an Neuem ist, das besprechen wir dann am Ende hier mit unserem apokalyptischen Bild. Aber ich lese das noch ein bisschen weiter. Seht, ich enthülle euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Wenn sie erredet zu den Korinthern, ein Geheimnis. Er redet zu denen, die leben, also ihr werdet nicht alle entschlafen, der Herr kommt morgen schon. Aber eines steht fest, wir werden alle verwandelt werden. Und dieser Begriff Verwandlung, meine lieben Damen und Herren, der ist so festzuhalten. Und glauben Sie mir, bei jedem wirklich Begräbnis, bei jedem, denke ich unmittelbar. Wenn es geht, bringe ich es irgendwie ab zum Ausdruck. Dass das Schönste ist zu wissen, dass diese meine Mama, dieser mein Sohn, verwandelt wird. Nicht, dass ich sage, jetzt ist seine Seele da irgendwo zum Himmel gefahren. Nein, er lebt, wie ich Ihnen vorher sagte. Ich bin bis weit übers Priestertum hinaus, wann immer ich konnte, nach Leoben gekommen, habe ein Weihwassergläser mitgenommen und habe beim Grab meines Vaters gesprengt, Lichter angezündet, Sie kennen das. Für mich lebt der Papa, obwohl ich ihn nur spurenhaft als Sterbenden in Erinnerung habe mit 3 Jahren, der lebt, um Gottes Willen. Was soll denn sonst sein? Der lebt. Er hat gekämpft für den Glauben gegen dieses schäbige Regime und ist gestorben. Und du warst bedroht. Ich wusste auch, was das bedeutet für ein Kind. Aber dass, wenn heute so viel gejammert wird, oft, dass man Kinder nicht zu einer Bahre lässt, im Friedhof, oft sage ich, kommt die kleine Elle auch mit, wenn sie 6, 7 Jahre ist, kann sie doch zum Begräbnis. Nein, um Gottes Willen, ich soll doch nicht konfrontiert werden mit dem Tod. Mein Gott, das ist doch so schön, wenn ich ihr klar machen kann, du, die Oma, die lebt. Und du wirst sehen, die lebt. Du wirst auch, oh, der liebe Gott, möge dir Jahrzehnte geben, dass du lebst. Aber wenn er dich morgen schon holt, begegnest du ihr morgen. Sei glücklich darauf, dass sie lebt. Die lernst du kennen. Nicht? Das ist das Wichtige. Also wenn man das Brennen anfängt, natürlich fragt das Kind dann, ja, aber jetzt wird der Opa, der hier ist, wenn er als Bahre, also im Sarg dort ist, wird er, ja, in die Erde geschmissen. Er wird verbrannt. Ja, ja. Der Leib ist nur da, damit wir in dieser Welt überhaupt existieren und Kritik, Kommunikationsmittel haben können, sonst wäre es nicht möglich. Und alles, was wir tun mit allen unseren Medikamenten und Dingen, hat nur den Sinn, dass wir unsere eben Sinne und unser Leben möglichst lang erhalten. Aber es ist im Grund eine äußere Folie, die man nicht trennen kann von dem Inneren. Das ist wichtig. Nicht man sagt, das Materielle liegt halt. Nein, das Materielle gehört genauso zum Menschen. Der Mensch ist als einer, der Leib ist und der Seele ist als solcher. Und so wird auch nach Jahrzehnten bin ich immer mehr bestärkt, dass mein Vater, wenn ich ihn auch mit 3 Jahren das letzte Mal sah, fast das erste Mal, ich habe ganz wenig Eindrücke, weil eben die Nazizeit gerade am Ende dort war. Jedenfalls ist es bitter, was ich erlebt habe, aber ich weiß, er lebt. Über die Jahrzehnte ist mir das immer in Brust. Ich rufe ihn aber öfters an. Etwas, was ich Sie bitte, meine lieben Damen und Herren, rufen Sie Ihre lieben Verstorbenen an. Reden Sie mit ihnen. Das ist das Schönste, was man tun kann. Warum nur mit der heiligen Crescentia? Ich kann auch mit meiner lieben Tante sprechen. Das ist, für mich ist, ich war auch jetzt wieder, also immer überzeugt, ich war in Belgien, wenn ich eine Vorlesung gehalten habe in Löwen, wo ich studiert habe, 5, fast 6 Jahre und promoviert habe. Und da natürlich bin ich auch in die Wallfahrtsorte gefahren. Ich bin ein Wallfahrtsmensch, sehr gern. Und da habe ich mich wieder so gefreut, dass all das, was man getrunken hat, natürlich nach über 60 Jahren, mit 20 Jahren bin ich dorthin gekommen, ist verstorben. Aber ich wusste, auch die begegnen wir wieder einmal. Aber nur ganz anders, ganz anders. Es ist nicht so, es ist eine bildliche Darstellung. Aber es ist mir ungeheuer viel, wenn ich anrufen kann, die Präsenz meiner Lieben auch, die nicht im Kalender als Heilige steht. Ich war auch in St. Hubert, das ist klar. Der Hubert ist ein belgischer Heiliger und hat eine wunderschöne Kirche. Wer nach Belgien mal kommt, in die Ardennen. Es war ein aufgelöstes Kloster, riesiges Benediktinerkloster. Aber dort ist der heilige Hubertus, unser lieber Namenskollege, ist ja auch da. Okay. Ja. Jedenfalls dieses Dasein des verklärten, des verwandelten Menschen ist schon etwas ganz Wichtiges. Wir werden alle verwandelt werden. Und jetzt fängt er an, das muss er, plötzlich in einem Augenblick beim letzten Posaunenschall. Die Posaune wird erschallen, die Toten werden zur Unvergänglichkeit auferweckt werden. Wir werden verwandelt werden. Denn diese Vergänglichkeit muss sich mit Unvergänglichkeit, diese Sterblichkeit mit Unsterblichkeit verwandeln. Wenn sich aber diese Vergänglichkeit mit Unvergänglichkeit bekleidet und diese Sterblichkeit mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift, verschlungen ist der Tod. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Reiz dieser Stelle in 1. Korinther 15 ist das Wort verwandelt. Und deshalb ist es von hoher Bedeutung, dass man sich dem also so richtig zuwendet. Ich bitte Sie jetzt zunächst auf der vierten Seite dieses Modell wieder anzuschauen. Die voriges Jahr daran, wissen, als wir über die Hoffnung gesprochen haben, haben wir so ein Modell, ein etwas komplizierteres aufgeschrieben. Das brauche ich diesmal nicht so erklären, wer das weiß. Dieses Modell ist für mich und das Todesverständnis und die gesamte Frage nach der Seele von höchster Bedeutung. Sie leben in einer dunklen Weltzeit heute. Ich glaube, darüber ist Einigkeit. Noch dunkler könnte es kaum mehr werden, wie es gerade im Moment ist. Also in einer Zeit der Katastrophen, der Kriege, der Probleme, die fast unlösbar erscheinen. So bist du da drin. Sie scheint immer enger zu werden. Deshalb habe ich die linke Seite, also wenn Sie das Bild anschauen, so zu, es wird immer enger. Es ist aber von der jenseitigen Seite auch ein Teil eines Kreises da drin. Das heißt, und ein kleiner Kreis ist drin, das ist der Christ. Wenn du als getaufter Christ, und jetzt sind wir beim Kind Gottes, schon Kind Gottes bist, also dass du letztlich im Heilsbereich des Glaubens der Gnade stehst, als ganzer Mensch, dann hast du die Chance, dass nun bei der ungeheuren transhistorischen Tätigkeit Gottes, und das ist, wenn die Zeit und der Raum aufhört, tot, in die Ewigkeit hinüber, dass du dort das Angeld dieses Gnadenwesens hast du ja schon, dass du dort die Erfüllung deines Lebens findest. Das heißt also, der Tod ist ein Ende der Zeitlichkeit und Räumlichkeit. Und deshalb haben wir die großen Probleme. Und deshalb hat der Paulus gesagt, das erbt man nicht. Es geht nicht vom Minus zum Plus, sondern das, was kommt, ist das total neue Leben Gottes. Und da drin ist der gesamte Mensch als Mensch, verklärter Leib als Seele und Leib, als Ganzheit. Der verklärte Mensch. Dieses Modell ist deshalb ganz gut, weil man sich ein bisschen was vorstellen kann. Warum bist du denn links da schon in diesem Gnadenbereich drin? Weil du auf die Botschaft Jesu hörst und weil du die Osterbotschaft hast, habe ich aufgeschrieben. Zwei Dinge, es gibt viele noch, nicht? Wenn wir auf die Erfüllung des Gottesreiches hoffen und wenn wir uns auf das Ostergeheimnis stützen, auf Christus, den Verstorbenen und von den Toten auferweckten, ja dann sind wir in diesem Credo, in diesem Glaubensbekenntnis drinnen. Und da sage ich überall Credo, ich glaube. Jetzt will ich mehr wissen, liebe Damen und Herren, was wollen Sie denn mehr wissen? Gerade über etwas, wo ich keinen Raum und keine Zeit mehr habe. Das können Sie nicht wissen, was jenseits ist. Weil Zeit und Raum zu Ende sind. Also, zwischen diesseits und jenseits ist ein riesiger Unterschied. Nicht Kontinuität, sondern Diskontinuität. Zeitlichkeit endet, unser Vorstellungsvermögen kann nur mit Zeit und Ort umgehen. Und jetzt weiß ich nichts anderes als die Fülle, ewiges Leben. Ich darf mit Zeit nicht mehr argumentieren. Also wenn ich hier hingeschrieben habe, die kommende Heilszeit des unzerstörbaren Lebens, dann ist das dieser Äon der Heilszeit, ist das nur ein Hilfsgedanke, Zeit. Zeit ist aus. Und das ist das große Problem, das wir alle haben mit der Seele. Wir können uns also quasi über das hinweg helfen mit unserer Bilderwelt und unserer Kultur, die wir haben, dass wir sagen, na gut, die Seele ist heute schon. Ja, so einfach geht das nicht. Es gibt keine Seele ohne Leib und keinen Leib ohne Seele. Das gibt es nicht, das ist ein Grundsatz. Weil der Mensch Leib ist und Seele ist. Aber nur eines steht fest, wenn ich diesen transhistorischen Akt, das heißt also Gott greift ein in meine Geschichte, Lebensgeschichte. Jetzt ist Geschichte aus, jetzt habe ich, dann bin ich berufen zu dieser ewigen Herrlichkeit. Nun, innerhalb dieser Größe ist klarerweise die Läuterung angesiedelt. Das sogenannte Purgatorium. Wir werden sagen, weil das wäre ja jetzt so positiv. Nein, das ist nicht nur positiv, sondern wir haben in diesem Moment des Todes des Todes eines Christen gewissermaßen die Gegebenheit, er wird jetzt vor Gott gestellt. Sie können sich es bildlich natürlich vorstellen, aber Raum und Zeit ist jetzt aus. Und jetzt steht er da. Und nachdem Raum und Zeit nicht mehr da sind, wird auch die Läuterung, dass er vielleicht noch etwas gut zu machen hat, in dieser Intensität der Liebe Gottes, wie wir das in der Dogmatik nennen, gelegen sein. Wenn ich meinem Herrn und Gott begegne, wie der Mose im brennenden Dornbusch, dann bin ich so erfüllt von diesem Gottes, von dieser Gotteserscheinung, dass ich auch geläutert werden kann. Natürlich hat das mit dem Feuer jetzt immer wieder zu tun. Das Bild dafür ist das Feuer, rein gemacht. Bitte halten Sie die Bilder als Bilder. Denn wenn ich keinen Raum und keine Zeit habe, kann es nicht so brennen. Das sind Bilder, um uns klar zu machen, dass es nicht eine direkte Reise ist, sagt der Paul. Fleisch und Blut erbt nicht das Reich Gottes, sondern das musst du dir durch den Glauben zunächst einmal erwerben. Die Vollendung des Reiches Gottes im Glauben erfahre ich in der jenseitigen Welt. Also ich glaube, ich habe mich insofern schon ein bisschen deutlich ausgedrückt, dass jetzt Engel nicht zum Himmel fahren, Seelen nicht zum Himmel fahren, weil einfach der Gesamtmensch als solcher gefordert ist und auch eingeladen ist, diesen Prozess des Transgresses, des Hinübergangs vom Diesseits zum Jenseits vor Gott durchzustehen. Ich brauche mich eigentlich auf den Tod nur vorzubereiten, aber nicht zu fürchten. Das ist das Schöne, was einer tun kann, wenn er ja weiß, wann immer her du kommst, dass du mich von dieser Zeitlichkeit in die Ewigkeit abberufst. Ich versuche irgendwie bereit zu sein. Und sehen Sie, jetzt werden Sie sagen, hat es dann einen Sinn, wenn ich für arme Seelen bete? Ja, diese arme Seele ist genau in dem Moment, müsste sie so leiden, wo ich hinübergerufen werde. Es gibt keine Zeit mehr, es geht alles in einem. Keine zwei Stufen gibt es. Also wenn ich bete für das, immer noch für meinen Vater, nachdem er in 45er Jahren gestorben ist, dann hat das sehr wohl einen Sinn. Denn es ist sicher möglich, dass noch irgendetwas, wird man es wieder im Bildchen sprechen, an ihm haften bliebe, was im Leben nicht ganz gut geklappt hat. Und jetzt fürbittet der Hubertus, ja, 60, 80, ja, 80 Jahre, noch einmal für ihn. Das hat Sinn. Nur dürfen Sie nicht denken, der hat jetzt 80 Jahre warten müssen, dass ihm Sündenstrafen verziehen werden. Die berühmte Geschichte, 300 Sündenstrafen für Sünden, die uns schon vergeben worden sind. Das sind schon Geschichten, die man leider Gottes vergessen müsste. Da hat die Kirche, dass das dann ganz mit Finanzen verbunden war. Sie wissen die Ablassgeschichte. Da ist so viel Negatives drin. Wenn Sie dieses Todesbild sehen, dass wir also berufen werden zum ewigen Leben in dieser Stunde und dass jetzt alle Verdienstgeschichten nicht durch Geld oder irgendetwas, ich kann für diesen Menschen schon etwas Gutes tun, weil in diesem Moment ist er ohnehin schon beurteilt. Und wenn Sie sagen, ja, das ist auch sogar wieder weg mit der Zeit. Ich weiß, es ist wahnsinnig schwer. Wenn man etwas nicht mehr zeitlich ausdrücken kann, nicht, da kann man nichts mehr saugen. Daher habe ich auch diese Striche gemacht, in die Unendlichkeit des Jenseits. Da bist du hineinberufen. Und du musst dich jetzt vorbereiten als Ganzer, dich selber, aber auch wissen, dass deine Lieben als Ganze berufen sind von unserem Herrn und Gott, als Christen. Und wir reden also in dem Sinn vom Christentum. Nicht? Der liebe Herrgott ist, das dürfen wir wirklich sagen, nicht nur gerecht, sondern auch unmenschlich gut. Daher darf ich nur ihm überlassen, wie er dieses Urteil fällt. Ihm muss ich begegnen. Und je schöner, dass ich vorbereitet bin, umso weniger brauche ich überhaupt eine Angst zu haben. Ich würde überhaupt keine Angst haben, aber möglichst das Christleben. als Christ zu leben ist etwas so Schönes. Ich habe es am Sonntag wieder in der Predigt gesagt. Das ist doch etwas Herrliches, wenn man versucht, als Christ zu leben. Eine gewisse Strahlkraft entwickelt in dieser Welt, dass die Leute merken, unser Herr Jesus ist auch in Personen ein bisschen tätig und strahlt hinein in die Welt. Ja, was soll denn dann sein? Kann doch laut Bibel nicht jetzt eine Seele irgendwie beurteilt werden? Die Waage, liegt die Seele drauf, sind gute Werke? Nein, nein, nein. Ich werde sofort hinüberberufen. Die Todesstunde ist der Gegenwärtigung Gottes individuell in meinem Leben. Die erste totale Gottesbegegnung, die total, nicht als Angst, sondern ja, als Vollendung der Gnade des Lebens als Christ, der sich letztendlich bewegt auf diesen Moment hin. Aber nicht die Seele. Ich habe Ihnen dann aufgeschrieben, und dass das jetzt verwandeln, verklärt heißt nicht, das ist natürlich klar, das meint der Paulus damit. Denn Paulus können Sie, und Sie sehen ja auch, dass das genau, Gott ist der, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Also die Auferstehung unseres Herrn Jesus ist die Grundlage und er macht im Tod das, er holt aus dem Nichts, aus dem Dasein, ja, er verwandelt diesen Menschen hinein, als Menschen in die Ewigkeit, auch die verklärte Verwandlung. Das Ausdruck Verwandeln ist wunderbar. Im 1. Thessalonicher hat er, wir werden alle bei Gott sein. Wir werden alle bei Gott sein. Auch das ist sehr schön. Aber wir werden verwandelt werden. Das ist schon natürlich etwas. Totaliter aliter, sagt der Lateiner. Ganz anders. Nicht auf einer Ebene. Nicht vom Minus zum Plus. Mein Gott, der Feuerbach, der Marx und die Leute, die Religion, das Christentum ist nur Opium für das Volk. Man vertröstet die Leute von der Leidenszeit zur glorreichen Zukunft. Was sind das für dumme Schwätzerei? Das steht nicht in der Bibel, dass die Religion gewissermaßen die Probleme, die man hat, auf die Zukunft transponiert und sagt, na ja, gut, ne, hier ist so ein Tal der Tränen und dort ist es, und es ist auf einer Ebene, es geht Minus zu Plus. Nein, 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 nein. Schlimmer tut es grundsätzlich schon, dass unser Leben kein Honigstecken ist. Das erleben wir gerade im Moment. Aber dass wir jetzt sagen, jetzt geht es von dem Minus zum Plus, jetzt leben heute die Israeliten, die Israeler, Israelbewohner und Palästinenser im Frieden. Das ist die Zukunft, ja, die irdische Zukunft, aber das ist nicht Ewigkeit. Ewigkeit bedeutet Hinüberverwandlung, wie der Paulus es sagt, in eine neue, total neue Welt. Damit, ich habe bewusst Ihnen am Ende hier aufgeschrieben, der Himmel ist die endgültige und unverlierbare Existenzweise des ewigen Heiles, die den Menschen nach dem Tod, das muss man langsam lesen, und in einer eventuell notwendigen Läuterung, Purgatorium, Kriegfeuer, wie wir auch sagen, von Gott als unverdientes Geschenk verliehen wird. Durch die Christusverbundenheit des ganzen Menschen, er ist Leib und Seele, verwandelt sich der Mensch zum ganz anderen, jenseitigen, ewigen Leben. Der Grund dafür ist die Verbundenheit mit dem gekreuzigt Auferstandenen. Im Tod geschieht Ostern, der Eintritt in das total andere, das heißt ewige Leben. Diesen Ersatz muss man ganz langsam lesen, nicht? Also was wirklich, was man theologisch unter Himmel verstehen kann, Sie sehen, selbstverständlich geht es hier um den ganzen Menschen. Und nicht um ein etappenweises, wir haben halt das Gefühl alle so, ne? Also jetzt wirst du mal kurz abgeurteilt beim Tod und dann kommt noch einmal ein neuer, dann kommt die ewige Vollendung der Welt, die kommt natürlich, aber mit der kannst du nicht immer kalkulieren. Natürlich, was haben wir für eine Zukunft, die einmal sein wird, wenn das gesamte All zusammenbricht? Das ist nicht unsere Frage. Unsere Frage heute ist, wie komme ich von dieser, meiner irdischen, oft mühsam gelebten Erdenzeit in eine ewige Existenzweise bei Gott. In die dauernde himmlische Anschau, die schönen Bilder, die Gemeinschaft der Heiligen. Es ist doch etwas Herrliches. Der Himmel, also mit seinem, das große Gastmahl. Es sind Bilder, alles Bilder. Der Tod, Gott entzieht dem Menschen im Tod die Lebenskraft, zugleich vollzieht sich aber die Verwandlung des ganzen Menschen in die jenseitige neue Welt. Da in diesem Moment des Exodus als irreversibler Stillstand des Kreislaufs und der Atmung jede Beschreibung des Transitus, des Hinübergangs unmöglich ist, gibt es keinen Raum und keine Zeit, und das Reden über eine Himmelfahrt Jesu zwar poetisch liebevoll, aber eine reine Spekulation. Das ist nicht notwendig, dass ich jetzt also hier von Etappen spreche, nicht? Das geht, so steht es nicht, einfach nicht in der Heiligen Schrift. Die Hölle ist die Existenzweise des ewigen Unheils, das von Gott allen Menschen angedroht wird, die eine Glaubensverbindung mit Gott, mit Christus verweigern. Wenn der irdische lebenslange Ruf zur Umkehr auf taube Ohren und ein hartes Herz stößt, wird Gott trotz aller Liebe und Barmherzigkeit gerecht urteilen. Hier sind wir dort, wo ich sage, es geht um die Gerechtigkeit und um die Liebe, die nur Gott in Einklang bringen kann. Das kann ich als Mensch nicht. Wie kann einer Gerechtigkeit totale und absolute Liebe zusammenbringen? Bitte verlassen Sie sich auf den lieben Herrgott. Ich als Grenzinger natürlich sage, das Wiener Lied brauchen Sie nur hören. Doch den Himmelvater vom Wiener Lied, den empfehle ich an jeden. Und aus den Wien, also das ist der einzige Begriff unter den Wiener Liedern, der so oft vorkommt. Über 30% in den Wiener Liedern findet man den Himmelvater in irgendeiner Form. Und der Himmelvater ist genau der biblische. Er ist ein Gerechter, er packt die Summe mal bei der Himmelstür, meine liebe Spitze. Aber er ist barmherzig. Er sagt, du, ich habe nur einen Platz für dich. Wie er das rechtfertigt, ist seine Sache. Er ist gerecht. Mit dem, ja, genauso wie unser Problem jetzt Raum und Zeit so schwierig ist, dass ich sage, jetzt was, die Zeit hört sich auf, jetzt tue ich nicht mehr weiter. Ja, so ist es auch mit Gerechtigkeit und Liebe. Das ist auch ein Problem, das nur Gott lösen kann, aber bitte verlassen Sie sich auch darauf. Unser lieber Herrgott wird wirklich gerecht uns beurteilen, aber er wird wirklich unendlich barmherzig sein. Also keine Angst. Ja, das ist wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen hält. Unserem ehemaligen Papst Ratzinger ist das immer ein riesiges Herzensanliegen gewesen. Also dass hier Gespräche mit ihm geführt, also dass er dieses Bild des Himmels und der Hölle, von der Hölle hat er diesen Vergleich immer gehabt, du bist in einem Schlot und weißt, du fliegst immer runter und niemals ist deine Hand, die dich aufhält. Das ist furchtbar, nicht wahr? Wenn Sie sich das Bild jetzt wieder vorstellen, Sie sind im Schlafmaske. So grausam will ich nicht das Bild nehmen, weil es gibt eh kein Bild von der Hölle. Und auch nicht vom Himmel in dem Sinn, dass ich beschreiben kann. Aber Wissen gibt es genug und der Glaube ist es, der mich festigt. Credo in unum Deum. Credo et expecto und ich erwarte Resurrectionem mortuorum. Et credo vitam venturi seculi, das ewige Leben. Ich glaube daran und erwarte es. Schließlich, um die kirchliche Lehre ja vom Konzil von Trient zu entsprechen, habe ich noch aufgeschrieben, kann man vom Purgatorium als Akt der läuternden Liebe Gottes sprechen. Es ist auch was Schönes, Akt der läuternden Liebe Gottes. Im Tod steigert sich die Gottesbewegung, Begegnung in enormster Weise, letzte Intensität der Zeit, dazu ist das Feuer halt ein Bild. Nicht, aber das ist eine Erfindung. Natürlich, in der Bibel ist wenig Anhaltspunkt vom Purgatorium, sondern Gehenna und also die Scheol-Geschichten und so, dass man einen Raum alttestamentliche Erwartungen hat. Aber neutestamentlich können Sie sagen, ich weiß, wenn dieser Transgress, dieser Transitus des Übergangs geschieht, dann gerate ich angesichts Gottes zu einer geradezu Selbstgericht. Aber das wird positiv. Sicher sein. Es ist immer wunderschön, also ich komme ja relativ häufig in die Krankenhäuser und wenn ich so Abschied nehme nach einer Krankensalbung von einem Patienten und es ist auch ein Arzt, oft der Klinikchef da, der dann auch eine Zeit dazu bringt. Und da sage ich jetzt mal, sage ich, ist das nicht schön? Du kannst den Exitus lang hinauszögern, hinausgehen. Ich kann den Transitus in jedem Fall erwarten. Wenn du noch lang den Exodus verschieben kannst bei dem Patienten, ist es schön, dass er hinausgeholt wird von dieser Welt. Aber der Transitus ist sicher, ob er jetzt oder später. Und wir wünschen jedem Menschen, dass er möglichst lang und häufig gesund auf der Welt ist, aber dass dieser Transitus, dieser Hinübergang von uns ja erwartet, ersehnt und beglückt eigentlich in die Zukunft geschaut wird. Ich glaube, wenn ich Ihnen ein bisschen dienen konnte, dass wir von dieser Theorie ein bisschen abkommen, wir können ruhig kindlich auch in diesen Glaubensbildern weitermachen. Wer mit Kunst zu tun hat, wird immer sagen, da muss ich mich hineindenken in diese Welt Gottes. Es ist nicht so nüchtern, wie das Bild am Anfang ist mit dem Licht und Dunkel, nicht? Sondern es ist so, wie die Kuppeln unserer Stiftskirchen sind und so fort. Es ist ein herrliches Bild der Ewigkeit. Aber es ist Raum und Zeit nicht mehr gegeben. Das muss ich wirklich erbitten, dass Sie das ein bisschen überdenken. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin gern, ich habe die Stunde gerade überschritten. Ich habe meinen eigenen Wecker, den ich nie brauche, aber wenn wir einen Vortrag bringen, ich bin jederzeit für Fragen bitte bereit.
Gelingt Ihnen immer wieder aufs Neue, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, mich zu verwandeln. Ich gehe auch immer am Sonntag in die Zentner Kirche und komme immer verwandelt nach Hause, weil der Herr Doktor Ritt uns immer so viel Positives mitgibt und uns dieses Frohmachen, den Glauben wirklich jeden Sonntag beschenkt. Sie haben uns auch heute wieder unendlich reich geschenkt, den Blick geöffnet, der in eine ganz andere Richtung gegangen ist als letzte Woche. Und ja, also diese Thematik der Verwandlung ist so verhandlungsgebend. Dafür vielen, vielen Dank. Und vielleicht haben Sie noch Fragen.
Die Dame hat sich
bitte. Zwei Sachen sind überhaupt nicht zur Frage gekommen. Einerseits, jemand, der das ganze Leben ableugnet hat, bewusst sagt, nein, das ist nicht, ich glaube nicht und so weiter, oder völlig lebt, wie er will. Und das zweite, Nicht-Christen, dass man erwähnt zumindest, die werden natürlich genauso beurteilt, wenn sie in ihrer Welt.
Das zweite ist dann sicher.
Die
Nicht-Christen, ja. Ja, das ist.
Also die zwei Punkte, ja, machen wir vor allem. Der erste, wenn einer Gott leugnet, ja, wie hat er noch eine Chance oder wie nehmen wir an, dass vielleicht er dann noch irgendwann ganz spät sich auch doch für Gott entscheiden kann? Oder ist es was eben?
Also unsere neutestamentlichen Aussagen gehen ganz in die Richtung, dass es Gnadenstunden gibt. Denken Sie an die Berufung der Leute im Weinberg erst vor zwei Sonntagen. Es gibt eine letzte Stunde, und wenn ich mich aufhalte, dass die nur eine Stunde und die anderen 11 gearbeitet haben, muss ich den verweisen und sagen, bitte lass den Herrgott, den Herrn dieses, er ist ja nicht ungerecht gewesen, weil er hat den Dinar ausgezahlt, aber praktisch seine unendliche Liebe, die er in dieser Geschichte, es ist ja eine Erzählung, die Jesus nimmt, nicht aus dem Leben ein Bericht, sondern Jesus erzählt. Und da kann er sagen, dass Gott so unendlich gut ist, dass wir uns auf das verlassen können. Und da würde ich zunächst auch sagen, lass ihn zu der ersten Frage das Urteil. Das fiel mir auch. Sie glauben, wenn man jeden Tag um 6 Uhr in der Früh in die Kirche geht, ja, und als kleiner Kerl ministriert und sein ganzes Leben als Priester tätig ist, und dass man sich schon fragt, bin ich nicht jetzt vielleicht ein Stück weiter in der Ewigkeit, als wie so ein Spitzbub, der sich das ganze Leben um nichts kümmert. Und der aber immer wieder eingeladen wird. Darum habe ich geschrieben, wenn der Umkehrruf gar nichts zählt. Das ist einmal der erste. Es gibt viele, das Gros unserer Bürger, wenn ich draußen in der Freiung jetzt herumgehe, werden alle sagen, ich glaube nichts. Das ist so ungefähr, ich bin aber taubst, nur viele sind doch noch gedacht. Lassen wir hier wirklich unseren lieben Herrn und Gott, das ist eine Versuchung für uns, dass man sagt, was ist das für gerechter Gott? Nein, nein, nein. Er ist unendlich gut, aber er ist auch gerecht. Also dann wird er wissen, wie es lang geht. Jetzt, wenn es der Nichtchrist ist, darüber können wir eigentlich hier biblisch nicht, es geht hier um die biblischen Aussagen. Es wird sicher jeder einen Weg zu Gott finden können, ohne dass er diese christlichen Impulse mitkriegt. Also da bin ich überzeugt, auch das Konzil, das Zweite Vatikanum, hat uns eigentlich die Möglichkeit vieler Wege zu Gott geoffenbart. Und wenn einer das hält, auch wenn, denken Sie an unsere Muslime jetzt, die werden wahnsinnig unsympathisch jetzt sein in der Bevölkerung kurz, ne? Aber es gibt viele, die sich halt doch sehr halten, und darüber kann man, das ist eine eigene Wochenveranstaltung über Muslime, aber die werden unsere nächsten Leute, nicht? Die also anders um die Ecke überall ein Muslim, und da muss man natürlich sagen, wie ist das wohl? Ja, also darüber kann die Bibel als Bibel jetzt, christliches Glaubensbuch, keine unmittelbare Auskunft geben. Sie rechnet mit der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, aber auch mit dem, dass der seinen Weg der Religion geht, wie er hat. Wenn er keine hat, dann sind wir eh bei mir. Erstens wieder das. Rechnen wir also lieber eben mit der Misericordia, mit der Barmherzigkeit Gottes. Es ist ganz wichtig. Weil, und der Gerechtigkeit, Justitia, ist auch immer anwesend. Ja. Aber man kann dazu nicht viel anders sagen. Okay.
Das ist ja dieses wunderschöne Bild, die verirrten Schafe.
Ja.
Wer lässt da die Herde stehen und dieses im Gestirn verfangene Schäflein zu retten? Also es gibt sehr tröstliche Hinweise.
Ein schönes Bild, gell, dass unser Herr Jesus dem Verlorenen nachgeht. Also du bist praktisch immer eingeladen. Und also mir tut es das immer sehr weh, gell, wenn dauernde Einladungen, wenn wir auch sehr versuchen, attraktiv unser Christentum so einigermaßen in den Gemeinden zu bekommen. Und die sagen sich, also das ist mir alles gleich. Jesus geht ihnen nach. Also da können wir seelsorglich furchtbar viel lernen natürlich. Also in der Pastoral ist es so, dass in Fülle und Fülle Arbeit da ist. Sie glauben nicht, wie wichtig es ist. Ich habe jetzt heuer, stellen Sie sich vor, in den kleinen Grenzen 100 Anmeldungen zur Firmung. Also 4 Firmungen so und so, die habe ich schon. 100 an. Meine Mitarbeiter und meine lieben Freunde im Pfarrgemeinderat sagen, begrenze doch. Ja, jetzt reden wir die ganze Zeit, wir sollen zu den Leuten hinausgehen. Jetzt kommt einer zu dir, sagt, ich habe einen 14-jährigen Kerl, ich möchte gerne unter Gott, das kommt selber, ich will gefirmt werden. Ich sage, nee, meine Zahl ist nur, ich brauche nur 20 für die Firmung, und das geht nicht. Ne? Also da sind wir, nachgehen wäre ja, ich brauche gar nicht nachgehen, es gibt so viel, wo von vornherein schon Leute auch Interesse zeigen und gerne wo mitmachen. Aber für uns ist das ein riesiges Problem. Wer bereitet die vor? Gerade mit meinem Zustand, der nicht mehr so mobil ist. Ne? Aber ich werde es hinkriegen, das werden wir schon auch schaffen. Wenn wir mit Familien ein bisschen arbeiten und so. Ja.
Genau, danke. Eine kurze Frage. Der 2. November, wofür wird da eigentlich gebetet? Weil ich glaube, das gibt es ja nur bei uns.
Ja, ja. Das Allerseelenfest, also wo wir für alle Verstorbenen beten, bietet uns genau jetzt diese etwas schwere, verständnisvolle Geschichte, dass der Mensch ja bereits, dürfen wir sagen, abgeurteilt. Nicht? Also es ist jetzt bös gesagt, ist. Der Tod ist und bleibt ein Gericht auch über sein Leben. Unter Einbeziehung all dieser Akte, die ich noch machen kann für einen Toten. Also Raum und Zeit haben aufgehört. Aber seid bewusst bitte, dass es hier Schattierungen gibt, die wir nicht mit Raum und Zeit bezeichnen können. Dass der Spitzbub, der wirklich eine Messe auch an dem und dem Tag braucht, in der Ewigkeit noch einmal ein Stück weiterkommt. Das ist jetzt der Vergleich mit Raum und Zeit. In der Ewigkeit kommt das. Es hat Sinn. Also die Kirche hat sicher das immer so gesehen, weil sie ja am Anfang dort, wo die Leute gestorben sind, in den Katakomben und so weiter, nicht, hat man ja in der Gegenwart ihrer Existenz, nicht, man hat dort Messe gefeiert, für den zu Ehre Gottes, also das hat Sinn, denn Sinn ganz einsehen kann man in mathematischen überhaupt nicht. Das ist genauso wie ich die vielen Aussagen im Glaubensbekenntnis, wundern mich ja so, da fragt keiner nach. Bei dem mit der Auferstehung und mit dem Seelen da ist, fragt man nach, wie das, wie zum Beispiel allein die Aussage über die Schöpfung ist. Eine Schöpfungslehre ist noch lange nicht das, was wir an den Schöpfer Gott glauben. Also kann aber auch nur mehr eine Schöpfungslehre. Wir haben in Wien eine Menge von Wissenschaftlern, die sich sehr mit dem Kosmos beschäftigen. Aber der kommt nicht weiter. Der Glaube an den Schöpfer ist noch mal allvorbelastet. Und so ist es da. Was nach dem Tod ist, ist eine neue, ganz andere Welt. Und daher hat es schon einen Sinn, den wir vielleicht nicht ganz verstehen können. Ich bin sogar überzeugt, dass manche, ich glaube auch daran, rufen danach, nach einer Messe. Also man darf das, ich treffe ja immer wieder so viele Leute, ne, als sie sagen, ich habe das Gefühl, ich habe für meine Oma müsste ich noch mal ein bisschen mehr beten und so. Das war nach der Theorie ja lächerlich, würde ich jetzt sagen, ne, dass man weh aus ist und der ist in einem Platz in der Ewigkeit. Es gibt keinen Platz in der Ewigkeit. Das sind zeitliche Aussagen. Und daher ist auch das Gebet sicher sinnvoll. Ja.
Ach, das wird
ja
nur bewusst,
ja. Ja gut, das ist natürlich klar, unsere evangelischen Freunde, ne, die mehr nur rein die Bibel angucken, haben da wenig Material dafür. Aber die orthodoxe Kirche ist sehr verbunden. Also mit der Gemeinschaft der Gestorbenen und Heiligen in einer ungeheuren Präsenz. Also liturgisch gerade greifbar, nicht? Ja. 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 Schon.
Ich habe auch von Atheisten gehört, also die Ungläubigen, da hat der Mann dann, den habe ich gesehen, der ist zum Friedhof gekommen, hat mich begrüßt und hat gesagt, ich komme jetzt gerade von meiner Frau. Also er hat, obwohl er nicht gläubig ist, ist das in der Sprache manifestiert.
Ja.
Wenn irgendetwas gut gelungen ist, dann sagen manche, ja, da hat die Oma geholfen.
Ja, ja. Also der Kontakt, meine Lieben, mit den Verstorbenen, der ist unendlich wichtig, auch für einen Trost an Verstorbenen. Dass man sagt, bitte behalte die liebe Tante in deinem Gespräch immer wieder, als ob sie da wäre. Rede mit ihr. Sie ist die berühmte dünne Wand, aber die besteht natürlich zwischen Zeit und Ewigkeit, besteht eine Wand. Aber dennoch, wir können Kontakt aufnehmen. Warum nur mit dem heiligen Hubertus? Weil er als Heiliggesprochener dort liegt. Warum nicht auch mit einem lieben Menschen, der mir am Herzen liegt, verstorben ist? Und vielleicht, weil ich auch in ihm einen guten Christen gesehen habe, könnte er ein Fürbitter sein. Wenn Sie auch sagen, das Bild Fürbitte, ja, wir können nur etwas mit Worten ausdrücken, was man im Dasein, in der Ewigkeit nicht so ausdrücken könnte. Das ist eine andere Sprache. Die Sprache Gottes ist nicht einmal Latein. Aber in jedem Fall, reden mit den Verstorbenen unbedingt ihre Gegenwart. Auch wenn Sie nach dem Begräbnis gern irgendwo zusammensitzen, bitte fördert das. Sagt, schau, das ist doch schön. Wir sitzen nicht, nicht nur, dass so ein bisschen lieb ist, so Leute wieder zu treffen, sondern wir feiern doch einen Hinübergang von dem Menschen. So lieb, dass er war, jetzt ist er halt menschlich nicht mehr da, der Leib, Kommunikation ist irdisch nicht mehr möglich. Leib ist die Anpassung an diese irdische Welt. Glaube ich, das haben Sie, das ist biblisch drin. Ne? Ich bin Leib, ich bin Seele, aber der Leib ist, ja, letztlich verfehlt. Und zur Seelenzeit wird er derselbe Leib das Kleid annehmen der Unvergänglichkeit, steht beim Paulus. Nicht? Das heißt, der Leib ist identisch, nämlich, aber anders. Total anders. Total anders. Das ist das Problem.
Dann nochmals vielen Dank.
Bitte.
Ihnen wünsche ich einen wunderschönen Tag. Nächste Woche kommt der Herr Dr. Beck. Die Seele ist gewissermaßen alles zur Leib-Seele-Einheit des Menschen. Ich lade Sie recht herzlich dazu ein. Danke.